Die Teile der Niederlande mit der größten Hungersnot blieben während der revolutionären Krise weitgehend ruhig. Und ausgerechnet jene Regionen, die seit Jahren unter Entbehrung und Unterernährung litten, wie die Täler Schlesiens, blieben tendenziell passiv, als die Revolutionen ausbrachen. In Preußen zählten Städte, in denen es keine Hungerkrawalle in all den Hungerjahren gegeben hatte, zu den heißesten Brutstätten der revolutionären Aktivität und Gewalt. Über die lange Menschheitsgeschichte hinweg ist die Duldsamkeit der Ärmsten mit Sicherheit erstaunlicher als ihre Bereitschaft, die Bedingungen zu verändern, die sie verarmen ließen. Es ist eine profunde und wiederholte Erkenntnis, stellte eine aktuelle Studie aufständischer Gewalt unlängst fest, dass allein die Tatsache der Armut und Ungleichheit oder sogar eine Verschärfung dieser Bedingungen nicht zu politischer Gewalt führen. Diese Beobachtungen sind deshalb von Bedeutung, weil sie uns ermahnen, dass Revolutionen politische Ereignisse sind, Prozesse, in deren Verlauf die Politik eine gewisse Autonomie besitzt. Sie sind nicht einfach die zwangsläufige Konsequenz des sich zuspitzenden Drucks aus Not und Hass innerhalb eines sozialen Systems. Folglich besteht kein direkter, kausaler Zusammenhang zwischen der sozialen Not dieser Jahrzehnte und dem Ausbruch der Revolutionen im Jahr 1848. Das heißt jedoch nachdrücklich nicht, dass das Panorama an Krawallen und Protesten, das wir untersucht haben, für den Ausbruch und Verlauf der Revolutionen bedeutungslos gewesen wäre. Auch wenn soziale Konflikte häufig spontan oder ihrer Motivation nach apolitisch waren, konnten sie in ihrer Wirkung häufig hochpolitisch sein. Streitigkeiten um Forstrechte konnten durchaus Prozesse einer politischen Diskussion und Klärung auslösen. Als eine Gruppe dörflicher Gemeinden im Rheinland 1827 die preußischen Behörden verklagte, weil diese ihnen die überlieferten Weide- und Holzsammelrechte in einem lokalen Wald verweigerten, war der Anwalt, den sie als Vertreter auswählten, kein geringerer als Heinrich Marx aus Trier, der Vater von Karl Marx. Es war ein komplexer Fall, in dem eine Reihe vorheriger Nutzungsrechte gegen die homogene, bürgerliche Form des Eigentums abgewogen werden musste, die im neuen Forstgesetzbuch festgehalten war. Karl Marx war erst 9 Jahre alt, als sein Vater sich bereit erklärte, den Fall zu übernehmen. Doch das Verfahren zog sich bis ins Jahr 1845 hin, als Marx Junior bereits mehrere Artikel über Holzdiebstahl für die Rheinische Zeitung geschrieben hatte. Darin kritisierte er das rheinländische Forstgesetzbuch wegen der einseitigen Bevorzugung einer Form des Rechtsanspruchs, des Besitzrechts, gegenüber einer anderen, des Gewohnheitsrechts der Nutzung.